Es sind noch 8 Tage bis zur EM. Und natürlich darf einer in diesem Podcast nicht fehlen, Julian Nagelsmann. Ich habe unseren Bundestrainer getroffen und mit ihm über die irren letzten Tage und Wochen gesprochen. Julian erzählt mir, wie besonders es war, seinen Spielern mit der Nominierung zur Heim-EM einen Lebenstraum zu ermöglichen und gleichzeitig, wie hart und emotional die Telefonate sind, in denen er anderen Jungs absagen muss. Ich erfahre, wie wichtig das Puzzlestück Toni Kroos für Julian auf und neben dem Platz ist und wie sich dieser Mann mit keinem Gramm Fett am Körper eigentlich bei einer Umarmung anfühlt. Und dann blicken wir natürlich auch noch voraus und sprechen darüber, wie wohl die Nacht vor dem Eröffnungsspiel sein wird und was das letzte Getränk auf dem Weg zum Stadion ist, das nie fehlen darf. Bis hin zu den Stunden vor Anpfiff. Denn für Julian Nagelsmann kann manchmal sogar noch ein Fußball-Tennis-Match im Hotel den letzten Ausschlag für Startelf-Entscheidungen geben. Das alles jetzt bei Spielmacher.
Spielmacher. Spielmacher. Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Herzlich willkommen bei Spielmacher, der EM-Podcast, und jetzt ist EM. Wir sind im Spätsommer 23 gestartet, da war Hansi Flick noch Bundestrainer und alles war schwarz-rot-grau. Das war unsere Einschätzung damals. Wir haben gedacht, lass uns mal versuchen, ein bisschen Lust auf die EM zu machen, eine EM in Deutschland. Wir haben eine tolle Mannschaft und einen neuen Bundestrainer, 21 Optimisten haben wir gesprochen, mit Expertise und Fußballherz. Jetzt sind es noch 8 Tage bis zum Eröffnungsspiel und wir haben Gast Nummer 22. Julian Nagelsmann. Herzlich willkommen, Julian.
Vielen Dank.
Schön, dass du da bist. Der Mann, der Deutschland ein Fußball-Smiley verpasst hat, so ans Revers. Stimmt das? Alle freuen sich.
Ja, zuletzt glaube ich schon. Mit den letzten Tests war es auf jeden Fall besser als davor. Wir hatten davor auch schwächere Partien und schwierigere Phasen. Aber wir haben natürlich eine Nationalmannschaft übernommen, eine Situation, die extrem schwer war. Auch der ganze Staff war extrem gebeutelt von schlechten Ergebnissen, von einer nicht guten Stimmung. Es war ja so ein bisschen ein Angstklima beim DFB und ich glaube, das haben wir geändert. Und jetzt müssen wir es ins Eröffnungsspiel bringen und dann werden wir auch eine gute EM spielen.
Aber das muss ja schon auch anstrengend gewesen sein. Also wenn du alle so, ich will nicht sagen am Boden, aber alle zweifeln an sich, wie geht das weiter? Wie geht das auch mit mir persönlich weiter? Da hängen ja auch logischerweise Ängste, Arbeitsplätze, was auch immer dran. Also wie hast du die dann alle wieder ein Stück weiter nach oben bekommen?
Ja, das Schwierige ist natürlich, dass du nicht jeden Tag Zugriff auf die ganzen Menschen hast, sondern sehr, sehr selten, sonst oft per Telefon. Und deswegen hast du oft dann nur 10 Tage Zeit, das zu machen, natürlich durch eine positive Ausstrahlung, durch, ich glaube, es ist immer wichtig für die Spieler, denen eine Perspektive zu bieten, was verbessern wir, dass wir besser Fußball spielen. Es ist schon so, dass die natürlich alle viel Geld verdienen, aber generell wollen die alle besser werden. Und das ist der erste Schritt, dass man einer Mannschaft eine Idee präsentiert, wie man besser werden kann und was es für Stellschrauben gibt. Ich glaube, wenn man ratlos dasteht, ist es immer sehr, sehr schwierig. Das ist der erste Punkt. Und dann dem Staff einfach auch gesagt, dass sie Vertrauen haben können, dass sie auch Dinge entscheiden können, dass sie keine Angst haben müssen. Wir wollen hier nicht alles verändern und alle entlassen und nur neue Leute holen, sondern wir müssen in der bestehenden Gruppe einen gewissen neuen Geist wecken, diese Angstkultur beiseite schieben. Dazu gehört auch, vielleicht den einen oder anderen dazuzunehmen, aber nicht auszutauschen. Das war ein ganz wichtiger Schritt am Anfang, dass wir allen gesagt haben, wir machen jetzt hier keinen Tabula Rasa und 10 werden entlassen und 10 neue kommen, sondern es kommt, wenn jemand dazu, und gehen muss generell keiner. Und dann hat sich einfach über die Zeit ein bisschen was entwickelt, eine bessere Stimmung, eben keine Angst mehr, sondern eine gewisse Vorfreude. Und ich habe ein ganz wichtiges Credo, dass jeder in meinem Staff auch eine gewisse Verantwortung hat. Und wenn du in deinem Verantwortungsbereich auch Dinge entscheidest, dann lebt das Ganze auch viel mehr, weil du dich natürlich mehr ärgerst, wenn es nicht funktioniert, weil du dich mehr freust, wenn es funktioniert. Und jeder hat da so ein Stück Verantwortung bekommen und ich bin nicht der Patriarch, der vorne dran steht und alles allein entscheidet.
Hast du mal unter einem Patriarchen gearbeitet?
Ja, aber den Namen nenne ich nicht.
Okay, aber wo hast du das denn selber erfahren, sozusagen, dass du das jetzt so weitergibst?
Ja, ich glaube, gewisse Dinge, positives Denken oder gewisse Lebensfreude, die hat man oder hat man nicht. Ich glaube, das kann man nicht lernen oder kann man nicht erfahren. Oder selbst wenn man es, man kann es erfahren, aber wenn man es erfährt, glaube ich, kann man es nicht zwingend übernehmen, wenn man es nicht in sich hat. Ich glaube, ich bin ein positiver Mensch, der viel lacht, der viel Spaß hat und der natürlich auch dem bewusst ist, dass er in einem Berufsfeld arbeitet, was Freude bringen soll. Es ist ein Hobby, was man zum Beruf gemacht hat, aus Spielersicht, aber auch aus Trainersicht. Und es ist ja nichts, wo es um Leben und Tod geht, sondern es sind schöne Dinge. Natürlich herrscht da Druck, aber es sind schöne Dinge, mit denen wir uns befassen und beschäftigen. Und ich bin einfach ein sehr positiv gestimmter Mensch und das versuche ich dann natürlich weiterzugeben. Auch wenn ich weiß, dass einer, wenn er das nicht in sich hat, das schwer übernehmen kann. Aber er kann zumindest relativ neutral damit umgehen und sich schon anstecken lassen, ohne dass er dann vielleicht nach Hause geht und selber dieser euphorische Mensch ist. Das muss man schon, glaube ich, von Geburt an ein bisschen sein.
Mhm. Aber ich meine auch gerade dieses Verantwortung abgeben. Also wir kennen uns ja auch ein bisschen, oder wenn Fußball Deutschland sich ein Bild über Julian Nagelsmann macht, auch in seinen vorherigen Trainerstationen, haben die ja auch jemanden im Kopf, der sehr akribisch ist, die Dinge auch exakt haben will, und dann trotzdem zu sagen, okay, aber das machen auch ganz viele andere für mich, ist ja auch ein Schritt.
Ja, ich habe selber schon einmal als Co-Trainer gearbeitet und habe unterschiedliche Cheftrainer gehabt, und da habe ich das eigentlich gelernt, mitbekommen, dass bei dem einen Cheftrainer durfte ich wenig machen und hatte dann natürlich auch wenig Bezug zum Gesamten.
Wer war das? Thomas Tuchel?
Nee, das war nicht Thomas Tuchel. Da will ich auch nicht zwingend den Namen nennen, aber wenn du da natürlich wenig entscheiden darfst, hast du auch eben nicht dieses Gefühl, du bist Teil dieser Gruppe, oder hast nicht das Gefühl, ich bin auch verantwortlich, wenn wir verlieren, oder bin auch verantwortlich, wenn wir gewinnen. Und beide Emotionen, die negativen wie die positiven, lösen natürlich mehr aus, wie wenn du einfach so neutral da mitschwimmst. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, du musst dir natürlich einen Staff suchen, den du vertrauen kannst, weil sonst kannst du auch nichts abgeben. Ja, das ist schon mal das Wichtige, du musst denen schon vertrauen können. Du musst auch, ja, finde ich, die Grundidee haben, okay, die haben was drauf und die können Dinge auch übernehmen, aber dann sie auch machen lassen, immer im gewissen Rahmen. Natürlich entscheidet jetzt keiner, mein Physio entscheidet jetzt nicht, wer von Anfang an spielt. Aber ein Physio soll schon entscheiden, trainiert Spieler X oder trainiert er nicht? Das ist dann nicht meine Aufgabe. Und dann ist er auch verantwortlich, wenn Spieler X sich vielleicht dann am Training verletzt, obwohl er gesagt hat, er kann trainieren. Und so, glaube ich, weckt es bei allen mehr Verantwortungsbewusstsein und dann auch eine größere Identifikation mit Gewinnen und Verlieren.
Aber ist ja dann schon spannend, wenn ihr dann zusammensitzt, also sind ja jetzt nur noch 8 Tage bis zum Eröffnungsspiel, und dann sitzt da die Gruppe und sagt, was glaubst du, wenn vielleicht jetzt noch 1 oder 2 Positionen vakant sind, dann fällt die Entscheidung wann und wie, und dann sagst du am Ende, okay, ich habe jetzt alles gehört, X ist es.
Ja, natürlich, wenn es spitz auf Knopf steht, bei dem einen oder anderen Spieler warten wir schon relativ lang bis vor dem ersten Spiel und entscheiden dann relativ spontan, wer beginnt und wer nicht beginnt. Das liegt dann so ein bisschen an den letzten Eindrücken aus dem Training, vielleicht sogar letzter Eindruck im Abschlusstraining. Liegt dann auch dran, wenn du mit dem Spieler sprichst, was hat er für einen Eindruck auf dich? Ist er eher entspannt oder ist er total angespannt? Und dann ist es schon so am Ende, dass ich schon dann von vielen auch eine Meinung hören möchte aus dem Trainerteam und die ihre Meinung auch sagen dürfen. Trotzdem entscheidet dann so schon sehr wichtige Dinge ich am Ende mit meinem Bauchgefühl. Ja, wie bei welchem Spieler fühle ich mich jetzt vielleicht das kleine Stück besser, wo ich ein besseres Bauchgefühl. Das entscheidet dann schon ich. Trotzdem will ich, dass jeder seine Meinung sagt, weil manchmal ist, wenn du so im Training jede Situation coacht, übersiehst du manchmal vielleicht so Kleinigkeiten irgendwo abseits des Balles, und ein Co-Trainer oder ein Torwarttrainer sieht manchmal Dinge, die du selber gar nicht siehst, die du selber gar nicht wahrnimmst. Und so ist es wichtig, dass jeder seine Meinung sagt, ohne dass dann am Ende ein anderer das entscheidet, wer spielt.
Hattest du denn schon mal irgendwie eine Situation, wo du dann, ich sag mal, morgens warst Spieler A vorm Spiel und dann hast du irgendwie bis mittags gedacht, ha, irgendwie ist es dann doch Spieler B? Also dass das, weil du vom Bauchgefühl sprichst oder vom was auch immer, was einen dann nochmal einholt über den Tag?
Ja, das hat man immer. Manchmal sind es so ganz schnöde, eigentlich belanglose Dinge. Keine Ahnung, wir spielen dann vorm Spiel nochmal Fußballtennis. Und dann siehst du irgendwie zwei Spieler, weißt du nicht genau, wen lässt du spielen. Und der eine macht irgendwie einen super Punkt, sagst du, okay, oh, heute habe ich ein gutes Gefühl bei dem. Also manchmal, das ist natürlich nicht dann bei 7 Spielern von 11 der Fall, aber bei einem vielleicht mal, dass du sagst, okay, irgend so eine Kleinigkeit, die dir am Tag auffällt, gibt dann den ausschlaggebenden Punkt. Am Ende versucht man natürlich schon, ja, auf der einen Seite schon sehr objektiv zu sagen, das ist der richtige Spieler, was der Gegner von einem verlangt, was wir auch brauchen. Dann auch versuchen, das mit Daten zu füttern. Aber ich glaube, bei allen 11 Spielern kriegst du das nicht immer hin, dass du einen Datensatz hast, der genau dir sagt, der Spieler muss spielen, sondern ist dann schon bei dem einen oder anderen auch einfach ein Thema des Bauches.
Ich schwöre, die werden sich jetzt alle ganz toll im Fußballtennis anstrengen in den nächsten Tagen. So, alle haben Lust, also alle haben irgendwie jetzt Lust auf das Turnier, die haben Lust auf Deutschland, Lust auf die Stadien, Lust auf deine Mannschaft oder unsere Mannschaft, je nachdem, wie die Perspektive jetzt ist, Lust auf die Gegner. Schwimmst du mit auf dieser Welle oder bist du jemand, der so ein bisschen zurücktritt oder daneben und sich das alles anschaut?
Nee, ich glaube schon, dass man, wenn eine Euphorie entsteht und wenn gute Stimmung entsteht, dass man das nicht bremsen sollte. Ich glaube, das ist ja ein Punkt, den wir Deutschen oft haben, dass wir so Mahner sind, hohe Bedenkenträger, und ja, ich habe schon immer gesagt zu meinen Mannschaften, wenn wir gewonnen haben, dann ist ja oft so, dass ein Trainer sich hinstellt und sagt, ja, aber jetzt konzentriert bleiben. Und ich habe immer das Gefühl, warum sollten die Mannschaft das nicht sein? Das Gefühl des Siegens ist sowas Besonderes. Warum soll man dann freiwillig im nächsten Spiel nicht mehr gewinnen, weil man unkonzentriert ist? Also das macht für mich keinen Sinn, immer zu mahnen. Demnach schwimme ich diese Welle oder surfe ich die Welle schon mit der Euphorie und freue mich auch drauf, freue mich auf die Spiele. Am Ende ist dann unser Job so ein bisschen, das auch mit Leben zu füllen in den Spielen. Deswegen bin ich jetzt nicht nur von Euphorie gedrängt, sondern habe auch ein Bewusstsein dafür, dass es Arbeit ist und dass wir Dinge dafür tun müssen. Aber gerne surfe ich die Welle mit.
Wir stellen unsere Gäste immer so ein bisschen vor. Es waren ja 21 vor dir. Bei dir machen wir es ganz kurz. Julian Nagelsmann ist zu Gast, der Bundestrainer. Den Rest wissen ja alle, dass du in Hoffenheim warst und in Leipzig und bei den Bayern und jetzt seit 266 Tagen, also bis zum Tag des Eröffnungsspiels, eben Bundestrainer bist. Der wichtigste Mann jetzt in Deutschland mit Julian Nagelsmann. Vorher waren wir bei Olaf Scholz. Also nur, dass du ungefähr weißt, wie unsere Prioritätenliste ist. Und wir bitten ja den letzten Gast, dem nächsten immer eine Frage zu stellen. Und die Frage von Olaf Scholz wäre, wen du dir denn im Finale wünschst? Ich finde das eine sehr weitreichende und wohldurchdachte Frage von unserem Bundeskanzler.
Das stimmt. Auf jeden Fall uns, das ist das Wichtige. Also eine der beiden Teams sollen wir sein. Wer dann der Gegner ist, das kann ich gar nicht beeinflussen. Deswegen ist mir das nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir dabei sind. Das wäre sehr, sehr schön.
Kann man ein Gefühl dafür entwickeln, wie weit es geht? Guckt ihr auf die Seite des Turnierbaumes? Denkt man das durch? Oder sagt man tatsächlich, komm, lass uns erstmal Spiel 1 und dann schauen wir
mal? Ja, ich glaube, das Eröffnungsspiel ist schon sehr, sehr wichtig in so einem Turnier. Ich habe noch nie ein Turnier gespielt, aber das hat man ja in den letzten Turnieren immer gesehen, wie du so ein Turnier startest.
Spielst du ein Eröffnungsspiel, oder nicht?
Richtig. Und das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, wie du reinkommst, wie auch die Stimmung dann sofort im Land ist, was man da so präsentiert. Es ist nicht alles entscheidend, aber es hat schon eine Bedeutung, so ein Eröffnungsspiel. Und natürlich, ich glaube, man kann es nicht durchdenken, wie weit es geht, aber man sollte, glaube ich, schon davon träumen und sich auch bei dem einen oder anderen Tagtraum mal vorstellen, wie es ist, im Finale zu sein oder vielleicht auch das Ding sogar zu gewinnen. Ich glaube, es ist wichtig, dass jede Mannschaft, die im Turnier teilnimmt, auch die Idee hat, das Turnier auch zu gewinnen. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir das gerne tun wollen. Unabhängig davon, dass es zuletzt nicht erfolgreich war bei den Turnieren. Aber irgendwann, und die Überzeugung haben wir alle, dass wieder Schritte nach vorne kommen. Und wir alle haben nach dem März das Gefühl, dass es jetzt dann in 8 Tagen der Fall ist, dass es nach vorne geht.
Hattest du das denn mal, wenn du so ein Länderspiel geguckt hast und dann kommt die Nationalhymne und du hast da einen Bundestrainer gesehen von den letzten? Wäre mal ein schöner Platz für mich als Trainer? Oder war das nie der Gedanke nie da?
Ja, der Gedanke war mal da, aber eher in fernerer Zukunft. Ich habe jetzt nie gedacht, dass es so früh kommt, dass es dann bei einer Heim-EM kommt. Das ist schon sehr besonders für mich in meinem Alter, schon eine besondere Konstellation. Ich habe schon mal dran gedacht, vielleicht irgendwann Nationaltrainer zu werden, aber jetzt nie als konkreten Plan verfolgt, ehrlich gesagt.
Jetzt denken ja viele, die sich mit Fußball auskennen oder so Fans sind, also da kommen jetzt die perfekten Fußballer aus Deutschland, also die besten, die es gibt, die sind alle top trainiert. Dann musst du nur sagen, auch ich nehme die 4 Besten nach hinten und die 3 Tollen nach vorne und dann, und bitte, weil ja alle fertig sind irgendwie. wo ist der Fehler in dem Satz?
Ja, der Fehler ist, dass die beste Mannschaft nicht immer zwingend nur die besten Spieler sind, sondern die am besten zusammenpassen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, weil einfach nicht jeder in so einer Mannschaft die gleiche Rolle hat, weil eben nur 11 spielen können oder dann mit den Wechseln ein paar mehr, aber generell 11 von Beginn an. Und dennoch gibt es ganz verschiedene Rollen, die in so einem Team erfüllt sein müssen, um ein funktionierendes Team zu haben. Plus trotzdem brauchst du, um wirklich erfolgreich zu sein, auch ein funktionierendes Gefüge. Und es kommen natürlich alle Spieler, jetzt nicht alle aus unterschiedlichen Vereinen, aber wir haben mal einen 4er-Block aus dem Club, 4 aus dem Club, aber generell natürlich dann eine erste 11, die eher zusammengewürfelt ist und so selten natürlich einzelne Pärchen mal zusammenspielen, aber generell jetzt nicht 4, 5 aus einem Verein in der ersten 11. Demnach ist es noch kein funktionierendes Gefüge, was sehr stabil ist. Wenn du jeden Tag miteinander trainierst, alle 3 Tage miteinander spielst, dann weißt du genau, wie verhält sich der Stürmer, wenn ich einen Ball am Fuß habe im Mittelfeld, wie verhält sich vielleicht der Innenverteidiger, wenn der Torwart einen Ball am Fuß hat. Und das sind alles Dinge, die du dann in relativ kurzer Zeit einschleifen musst durch klare Regeln. Was wollen wir in der Öffnung, was wollen wir im Übergangsspiel, was wollen wir im letzten Drittel? Aber trotzdem auch mit der nötigen Freiheit, dass jeder dieser sehr guten Spieler auch ihre individuelle Note reinbringen können. Und das ist dann die Krux, eben einerseits die bestpassenden Spieler zu finden zueinander, wo jeder sich auch seiner Rolle bewusst ist und die Rolle auch erfüllen möchte und erfüllen kann. Und eben dann ein funktionierendes, stabiles Konstrukt und Struktur auf den Platz zu bringen, die es erlaubt, erfolgreich zu sein.
Ist das dein bester Job bis jetzt?
Oh, ich habe, glaube ich, bis jetzt sehr viele gute Jobs gehabt. Es ist natürlich ein anderer Job. Er macht sehr viel Spaß. Er ist total anders als Vereinstrainer, nicht zu vergleichen. Aber klar, jetzt mit den beiden Turnieren, EM und dann WM, USA, Mexiko, Kanada, sind schon, glaube ich, sehr besondere Turniere, auf die ich mich extrem freue.
Du hast dich auch committed, sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Wir sitzen hier in einem Büro deiner Agentur, Sports 360. Hier gab es mal ein Treffen, das hat mir Volker Struth erzählt, im August 23. Und also Zitat, Sascha Breese war dabei, Volker Struth. Sie wollten so ein bisschen als Lehrmeister auftreten und dir so erklären, wie es jetzt weitergeht. Und dann bist du reingekommen und hast erstmal ganz reflektiert eine Dreiviertelstunde so über dich erzählt und was dir passiert ist, wie du das wahrgenommen hast, wie du deine Entwicklung so siehst. Dann haben wir gesagt, haben wir alles wieder eingepackt und es war nicht rum. Aber da hat Volker Struth schon gesagt, irgendwie hat das Gefühl, der DFB kommt. Kannst du das noch beschreiben, was da so passiert ist und wie das so war? Und hast du daran geglaubt vor allem?
Ja, das Treffen ging hauptsächlich darum, eine Zukunftsvision zu erstellen, wie soll es weitergehen und natürlich auch über die Vergangenheit zu sprechen, was ist nicht gut gelaufen, vielleicht bei Bayern, was ist gut gelaufen, was hätte man anders machen können, was war vielleicht nicht zwingend unser Fehler. Einfach die Dinge mal auf den Tisch zu legen und dann klar hat Volker gesagt, dass es durchaus sein kann, dass der DFB kommt. Und ich habe gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen. Trotzdem musste mir erstmal klar sein darüber, ob ich das möchte, ob ich weg will vom Vereinsfußball, nicht mehr jeden Tag zu trainieren und alle drei Tage zu spielen, hin zu einem Job, wo du ja, 10 Tage Zeit hast, was zu entwickeln und dann oft einen Monat oder 2 Monate Pause hast und dann auch versuchen musst, die Dinge zu verarbeiten, die vielleicht nicht gut laufen. Jetzt die Zeit nach dem letzten Lehrgang war sehr angenehm. Die Zeit zwischen November und März war schon quälend lang, weil du einfach im November sehr unerfolgreich warst und natürlich Dinge verändern willst, die aber erst im März veränderbar sind. Das ist schon schwierig, das dann immer zu akzeptieren.
Aber wie machst du das dann?
Ja,
wie überbrückst du die Zeit?
Klar, du musst versuchen, ich habe gleich zu Beginn nach dem November-Lehrgang mir einen Plan gemacht, was wollen wir verändern. Und dann hast du natürlich ewig lange Zeit, das auch vorzubereiten und dann nochmal zu durchdenken. Klar, im Vereinsfußball ist schon so, dass du oft Entscheidungen triffst, die du jetzt triffst und in 10 Minuten später müssen die dann funktionieren, so ungefähr, oder einen Tag später müssen sie funktionieren. Und du hast keine Zeit, das nochmal zu durchdenken. Und jetzt beim DFB ist schon so, du triffst eine Entscheidung, hast dann oft nochmal ewig lang Zeit, das zu durchdenken, ob das dann auch so funktioniert, wie du es vorstellst. Und die Zeit haben wir uns genommen, viele Gespräche geführt und ich glaube auch viele gute Entscheidungen getroffen.
Wenn du jetzt so durch die Gegend gehst, ich meine, du bist ja jetzt der Bundestrainer für den Taxifahrer und für den Bäcker und für was auch immer. Wie viele Tipps kriegst du?
Tipps gar nicht so viel, viele Fotoanfragen. Klar, vorher als Vereinstrainer bist du natürlich oft das Fotoobjekt für die Fans des Clubs, vielleicht noch für ein, zwei andere. Jetzt als Nationaltrainer bist du generell natürlich einer, der von Interesse ist für alle, die, egal ob die jetzt Fan von Gladbach, Dortmund, Mainz oder sonst wem sind. Und demnach ist schon was anderes, wird schon nochmal deutlich häufiger angesprochen wie als Vereinstrainer. Aber wie ich habe schon mal gesagt, die Leute sind generell immer alle nett. Ich glaube, wenn sie ein gutes Gespür haben für Situationen, wo es angebracht ist, mich anzusprechen, habe ich damit kein Problem. Und dann ein gutes Gespür auch entwickeln für Situationen, wo man die Menschen auch mal in Ruhe lässt, dann ist das alles kein Problem.
Aber ist es denn ein gutes Gefühl, jetzt der Chef vom deutschen Fußball zu sein, anders als Bayern-Trainer? Also bei den Bayern ist es ja so, entweder man liebt sie, man mag sie oder die andere Seite sagt eben, okay, das ist jetzt nicht mein Verein.
Ja gut, die negativen Stimmen hatten wir ja zuletzt über den DFB auch. War jetzt nicht so, dass jeder die DFB-Mannschaft liebte und dann sich voll damit identifiziert hat. Das war ja schon oder ist auch nach wie vor eine Aufgabe von uns, dass wir das hinbekommen, dass eben die Nation auch stolz ist auf ihre Fußballnationalmannschaft, wie wir es zuletzt waren auf die Basketballnationalmannschaft als Beispiel. Das ist schon auch ein Punkt. Und ich sehe mich jetzt nicht als Chef des deutschen Fußballs, sondern als Chef der deutschen Nationalmannschaft, des Herrenfußballs. Aber versuche natürlich trotzdem auch in meiner Zeit, jetzt erstmal noch die nächsten 2 Jahre, auch Dinge zu bewirken, die generell den DFB nach vorne bringen, Nachwuchsfußball, geht es nicht nur um die A-Nationalmannschaft.
Wie sprichst du mit den Spielern über dieses Turnier? Also ich weiß, dass du mehr sprichst, dass du deine Gespräche vielleicht sogar noch ein bisschen besser vorbereitest. Was kommt da zurück? Was spiegeln die Spieler dir?
Ja, wir haben uns entschieden, lange Zeit gar nicht über das Turnier zu reden, sondern die ersten Maßnahmen waren tatsächlich immer im Hier und Jetzt zu sein, die Dinge zu verbessern, die wir verbessern müssen. Gar nicht so den Druck aufzubauen, der Heim-EM, der automatisch kommt, sondern die Heim-EM haben wir tatsächlich erst im März das erste Mal so wirklich besprochen. Und am Ende ist es eigentlich das Feedback der Spieler immer gleich, ist eine extreme Vorfreude. Es spürt jetzt keiner super viel Druck oder ist gehemmt dadurch. Das werden wir dann sehen, wie es dann in 8 Tagen ist im Eröffnungsspiel. Aber generell ist das Feedback immer so, dass es für alle ein Lebenstraum ist und eine ganz besondere Situation. Und so 99,999% auch eine Einmaligkeit, ein Turnier in einem eigenen Land zu spielen. Und demnach war das Feedback eigentlich immer so, dass es eine große Vorfreude ist, viel Stolz. Auch so, wenn man die Spieler informiert, ihr seid im Kader, kam eigentlich immer so die gleiche Antwort. Ja, freue mich extrem, Lebenstraum, überglücklich. Also es ist schon ein sehr schönes Gefühl. Was dann auf der anderen Seite wiederum ein sehr beschissenes ist, wenn du Spielern mitteilen musst, du bist nicht bei der Heim-EM dabei. Das ist das Ausmaß der Emotionen dann einfach komplett 180 Grad in die andere Richtung, ins Extreme, was auf der einen Seite sehr viele schöne Gespräche sind, auf der anderen aber auch ein paar sehr unangenehme.
Also ich bin ja jemand, der manchmal so negative Dinge so ein bisschen vor sich her schiebt. Nee, heute mache ich es nicht, mache es morgen, dann mache ich es übermorgen, ja, und dann verpasst man so ein bisschen den Moment. Wie ist das, wenn du jetzt oder bei der Nominierung vor ein paar Wochen den Hörer in die Hand nehmen musst und sagst, okay, ich muss dieses Telefonat jetzt führen. Ne? Bist du da nervös oder ist es dann irgendwie so? Also
ja, nervös nicht, aber natürlich ist man angespannt. Es macht ja keinen Spaß, einem das mitzuteilen. Es ist selbst auf Vereinsebene nicht angenehm, Spieler mitzuteilen. Er spielt nicht von Anfang an. Und in dem Moment, wo du Vereinstrainer bist, sind es auch für dich die schlimmsten Gespräche. Wenn du dann aber mal Nationaltrainer bist, dann musst du einem sagen, du bist nicht bei der Heim-EM dabei. Hat schon eine andere Tragweite. Trotzdem, und das muss man sich immer bewusst sein, so schlimm, wie das für die Spieler ist, und das verstehe ich auch, geht es da nicht um irgendwas, was existenzbedrohend für die Spieler ist. Und demnach tut es weh und es macht keinen Spaß und es tut den Spielern weh. Und ich finde, man muss sich schon gut vorbereiten. Man muss auf der einen Seite vorbereitet sein, um Argumente zu haben, warum. Es gibt aber auch Spieler, die natürlich das gar nicht mehr hören wollen. Und damit musst du auch klarkommen. Du musst einfach dann ein Gespür entwickeln in dem Gespräch. Hat der Spieler den Anspruch, dass es jetzt ein bisschen länger dauert, das Gespräch, und auch Dinge erfährt, warum? Du merkst aber auch ganz schnell, dass ein Spieler einfach nur sagt, ja, danke, tschüss. Der will gar nicht wissen, warum, sondern der nimmt die Information und hakt es für sich ab und sagt, okay, ich bin nicht dabei, den Trainer mag ich nicht. Und das musst du auch akzeptieren und dann nicht auf Teufel komm raus irgendwie deine Meinung aufdruckieren wollen. Und am Ende nochmal ist es sehr schlimm, aber es ist nicht existenzbedrohend. Es ist schon schlimmer, wenn du einem bei, ich weiß nicht, irgendeinem großen Konzern sagst, das war's für dich in dem Job. Es sind deutlich schwerere Entscheidungen, glaube ich, wie die, auch wenn sie trotzdem wehtut.
Also dauert so ein Gespräch zwischen 15 Sekunden und 15 Minuten?
Ja, das längste war, glaube ich, 23 Minuten. Das kürzeste Minute 11, glaube ich, habe ich tatsächlich geguckt.
Okay. Wir fragen jetzt nicht nach, weil wir die Antwort eh nicht kriegen, wo es 1,11 und wo es 23 Minuten gedauert hat. Aber wenn du das sagst von diesen Telefonaten, wie wäre das denn für dich gewesen? Also wenn bei dir mal der Bundestrainer angerufen hätte und gesagt, hey Julian, du bist dabei, also...
Ja, ich glaube, genauso wie für die Spieler jetzt. Natürlich, als ich selbst Spieler war, war das natürlich immer ein Traum. Bei mir jetzt eher im Nachwuchs, weil ich nicht im Profibereich gelandet bin. Aber ein Traum, Nationalspieler zu sein. Und genau das Gleiche haben die Spieler auch. Selbst ein Toni Kroos, der ja unfassbar erfolgreich ist, der eigentlich alles gewonnen hat, was man gewinnen kann. Selbst für ihn ist es was sehr Besonderes, nach wie vor Nationalspieler zu sein. Und das ist schon ein Gefühl, was ich, glaube ich, genauso gehabt hätte, wenn mich der Bundestrainer angerufen hätte und gesagt hätte, du bist beim Turnier oder beim Länderspiel dabei. Ist schon was mit Stolz zu tun hat, sein Land zu vertreten und einer der besten Spieler für dein Land zu sein, ist schon was sehr Besonderes.
Du hast ja ein paar Erfahrene, ein paar Junge dabei, also einen tollen Mix. Und so ein Toni Kroos ist natürlich jetzt wirklich outstanding, wenn man diese Titel mal alle auf den Haufen legt. Das ist ja wirklich außergewöhnlich. Also wie ist der Austausch mit Toni auch mal in Phasen, wo du vielleicht, ich will nicht sagen Rat brauchst, aber wo du denkst, vielleicht so eine Meinung von so einem wäre nicht schlecht?
Ja, bei Toni finde ich das Beeindruckende, natürlich die Titel, aber das weiß jeder. Ich finde, viel beeindruckender ist so seine Art, mit der ganzen, mit dem Job umzugehen und auch mit den Menschen umzugehen. Er hat überhaupt keine Allüren, ist ein extrem bodenständiger Familienmensch, der Lust hat auf Erfolg, der alles investiert. Wenn man den umarmt, sein Körper ist nach wie vor wie Stahl. Kein Gramm Fett, ordnet alles dem Erfolg unter und ist ein Ratgeber natürlich für mich, ist aber auch ein Ratgeber für andere Spieler. Spieler halten sich auch an ihm fest, wissen, den kann man immer anspielen, der verliert keinen Ball. Ist wie ein Anker in unserem Spiel, ein ganz wichtiger Faktor. Wir sind alle sehr froh, dass er zurück ist. Und das, ja, was so offensichtlich ist, sind die Titel, sind die Erfolge. Was natürlich für Menschen von außerhalb weniger offensichtlich ist, ist die Art und Weise, wie er als Mensch tickt und wie er ist. Und dass er eben, wenn du ihn in einer großen Gruppe siehst, ist das keiner, der jetzt rausstrahlt, weil er sich irgendwie daneben benimmt oder denkt, er ist was Besseres, sondern er sitzt am Tisch beim Essen, wie im Prinzip jeder andere, auch wenn er deutlich mehr Champions-League-Titel hat wie alle anderen. Und demnach das ist das eigentlich das sehr Beeindruckende, finde ich, an ihm. Dass er so ein ganz bodenständiger Typ ist. Und man, wenn man ihn so auf der Straße sehen würde, dann würde er ihn nicht kennen, würde man nicht denken, dass er einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt ist.
Also er gibt es weiter, was er erfahren hat, und ist auch ein guter Botschafter irgendwie für alle, ne? Also finde ich jetzt für den Fußball, ja, für die Vorbereitung auf diese Gegner. Also du kennst die, ihr kennt die alle, ihr habt die alle jetzt rauf und runter geguckt und so weiter und so weiter. Erklär vielleicht den Fans nochmal so ein bisschen diesen Mix zu sagen, okay, wir haben jetzt echt einen guten Lauf, wir sind eine sehr gute Mannschaft. Viele sagen jetzt, okay, wir sind Favorit oder Mitfavorit. Wie findest du die Balance? Also wir spielen jetzt das Spiel von Deutschland und nicht so sehr das, schauen nicht so sehr auf X oder Y.
Ja, wir versuchen uns schon gerade im Defensivbereich anzupassen, zwar unsere Art, wie wir verteidigen wollen, mit hohen Ballgewinnen und auch früh in eigenen Ballbesitz kommen, weil wir da einfach große Stärken haben, auf den Platz zu bringen, aber schauen einfach, was der Gegner uns anbietet in der Öffnung. Also gerade im Defensivbereich passen wir schon viel an, was aber nicht heißt, dass wir unsere Art des Verteidigens umstellen oder anpassen an den Gegner, sondern nur, wenn der Gegner es mit 3 Spielern öffnet, wie bekommen wir da Mann gegen Mann Zugriff, wenn er mit 2 Spielern öffnet oder mit 4, und so passen wir natürlich die Dinge an. Und offensiv geht es dann eher um schon unsere Struktur, die wir haben wollen, und dann einfach akzentuiert verschiedene Räume, die wir mehr bespielen wollen als andere, weil der Gegner uns da mehr anbietet oder gewisses Verhalten. Es gibt immer so Pärchenbildung auf dem Feld, die sich oft gegengleich verhalten, und je nachdem, was der Gegner uns anbietet, ist eben das eine Freilaufen wichtiger wie das andere oder der eine Tiefenlauf vom Spieler X wichtiger wie der andere. Und das versuchen wir anzupassen und den Spielern mitzugeben, welche Räume uns der Gegner einfach mehr preisgibt wie andere. Kann natürlich dann in so einem K.O.-Spiel mal sein, wir merken, dass der Gegner extrem konteranfällig ist und wir spielen nochmal auf Konter. Aber das sind dann wirklich Ausnahmen, wo wir uns extrem anpassen auf den Gegner. Generell ist es schon so, dass wir versuchen, offensiv viel von dem auf den Platz zu bringen, was wir möchten, was uns auszeichnet. Und defensiv unsere Art des Verteidigens gleich zu überlassen, aber anzupassen auf den Gegner, wie er eben eröffnet.
Mhm. Du hast ja mal gesagt, große Dinge entstehen nur, wenn man bereit ist, ins Risiko zu gehen. Ist das auch deine Maxime auf dem Platz oder muss das ein bisschen zurückgedreht werden?
Nee, ich finde schon, Mut und eine gewisse Risikobereitschaft ist wichtig, weil dadurch im Stadion und auch auf den Straßen natürlich auch was anderes entsteht. Wenn du eine Mannschaft bist, die nur verwaltet und Angst hat vor allen Dingen, keinen mutigen Pass spielt, kein mutiges Dribbling hat, keine mutige Ein- oder Auswechslung hast, dann entsteht auch ein bisschen so eine Lethargie und alles schwimmt so dahin und es entsteht keine richtige Emotion. Ich finde schon, Fußball, wir sollten uns schon verstehen als Unterhaltungsbranche. Es kostet extrem viel Geld, so ein Spiel anzuschauen. Die Menschen wollen unterhalten werden, ich im Übrigen auch. Wenn ich das Spiel außen anschaue, möchte ich auch, dass meine Mannschaft mich unterhält und es nicht sterbenslangweilig ist. Und dazu gehört auch eine gewisse...
Also kein 0-0 mit 2 Torschüssen.
Ja, das wäre... Da gibt es eh Verlängerung dann. Da kann man noch ein paar nachholen, aber generell ja, eher nein. Ja, ich finde schon, dass das dazugehört, um einfach dem Unterhaltungscharakter vom Fußball gerecht zu werden, aber eben auch eine gewisse Emotion im gesamten Stadion zu entwickeln.
Gibt es für dich den perfekten Fußballspieler? Also wir reden ja viel über KI. Wenn wir jetzt der KI sagen würden, machen wir nochmal den perfekten Spieler, aus wie vielen Spielern würde der bestehen?
Also ja, das Schwierige ist, weil es natürlich 11 unterschiedliche Positionen sind. Ich glaube, für die einzelne Position kann man den mit einer KI den perfekten vielleicht bauen. Der würde wahrscheinlich sich zusammenstellen aus 3-4 Spielern, die es gibt.
Nehmen wir mal einen Defensivspieler. Ein bisschen John Terry.
Ja, ein bisschen Alessandro Nesta. Eine Ruhe in der Spieleröffnung. Ja, ich glaube, da gibt's verschiedenste Beispiele. Grätsche, Mats Hummels. Also da kann man viele Beispiele nehmen, vieles mit reinnehmen. Ich glaube nur, und das sage ich ganz egoistisch, wenn wir jetzt den perfekten Fußballspieler bauen können und die sind dann nächste Woche alle da, dann habe ich auch muss ich mir einen neuen Job suchen. Und dann braucht man einen Trainer nicht mehr.
Das ist ein guter Gedanke, das stimmt. Ja. Hast du es eigentlich lieber, wenn ihr euch überlegt, Plan A geht auf und dann, oder ihr nehmt Plan A und dann geht das auf? Oder du siehst dann, okay, das geht jetzt heute nicht auf und du hast die Möglichkeit, mit deinem Team dein Spiel, deine Mannschaft so zu verändern während eines Spiels, dass dann Plan B aufgeht? Also was ist der größere
Preis? Ja, entspannt das natürlich, wenn Plan A aufgeht für alle. Ich sage schon immer, dass der größte Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Trainer ist das Wahrnehmen von Spielsituationen und dementsprechend Anpassen der Idee und Umsetzung der vielleicht neuen Idee während eines Spiels. Ich glaube, einen Plan A zu erstellen auf Basis von 7 Spielen, die man anguckt, da einen Matchplan zu erstellen, der ordentlich funktioniert, das kriegen sehr viele hin. Auch Trainer in unteren Spielklassen kriegen das hin, die sich mit Fußball befassen. Die Krux ist dann am Ende in der Drucksituation, in der Emotion des Spiels, Dinge wahrzunehmen und dann dementsprechend anzupassen, sodass sie danach dann wieder funktionieren. Das ist, unterscheidet dann schon einen sehr guten Trainer von einem normalen Trainer. Wie gesagt, in Ruhe, wenn ich mir 7 Spiele von Schottland anschaue, dann traue ich mir schon zu und auch allen anderen oder vielen anderen einen ordentlichen Matchplan zu erstellen. Aber dann, wenn die Schotten anders spielen oder vielleicht gewisse Dinge bei uns nicht funktionieren, weil der eine oder andere Spieler vielleicht jetzt nicht die beste Tagesform hat, dann anzupassen in so einem Eröffnungsspiel mit dem Bewusstsein, schauen jetzt weiß nicht wie viele Millionen Menschen zu, im Stadion ein paar und außerhalb des Stadions einige, da dann anzupassen, wahrzunehmen, zu verarbeiten, das ist natürlich in der Kürze der Zeit, das ist die Krux und das unterscheidet dann, ob du ein sehr guter Trainer bist oder ein normaler Trainer.
Aber das ist ja dann schon auch extrem Druck. Jetzt machen wir es mal wirklich, spitzen wir es mal zu aufs Halbfinale. Du kriegst in der 70. das 0-1 aus irgendwelchen Gründen und musst dann sagen, okay, du guckst auf die Uhr, ich habe jetzt noch 20, vielleicht 25.
Ja.
Wie schnell entscheidest du? Welche Entscheidung triffst du mit dem, da gucken 25 Millionen Leute zu? Wenn du das verlierst, bist du raus und. Ich meine, das ist ja Wahnsinn.
Also ich habe mich schon vorletztes Jahr mal angefangen, mir Pläne zu erstellen für Situationen, die passieren können. Trotzdem kannst du dann in der Vorbereitung nicht alles abdecken. Du kannst rein theoretisch kann der Gegner ja 20 verschiedene Grundordnungen spielen und anders attackieren in 20 verschiedenen Varianten. Das kannst du nicht alles abbilden. Ich versuche schon so Wahrscheinlichkeiten zu erstellen, die natürlich dann auch viel mit dem Ergebnis zu tun haben. Also was passiert, wenn wir 10 Minuten noch zu spielen haben und wir brauchen unbedingt ein Tor? Dann haben wir schon natürlich einen Notfallplan auch vorher trainiert, dass die Spieler wissen, wenn ich Notfallplan reinrufe, was bedeutet das, was müssen wir jetzt machen, dass die Abläufe drin sind. Aber je länger das Spiel noch geht, desto länger sind ja auch kleine Anpassungen manchmal hilfreich. Und da musst du dann schon schnell entscheiden. Aber das ist, was ich immer sage, am Ende finde ich, wenn du dann den Mut hast, Dinge auch zu verändern und sie klappen nicht, kann ich aus persönlicher Sicht deutlich besser damit umgehen, wie wenn ich wahrnehme im Spiel, oh, das funktioniert nicht, traue mich aber nicht wegen, jetzt probiert der Idiot wieder irgendwas aus und am Ende klappt es nicht, dann stehe ich zu Hause und denke, ja, warum hast du es nicht gemacht?
Aber die Gedanken macht man sich schon, ne?
Ja, die macht man sich schon. Natürlich irgendwann, wenn du einmal so ein Negativerlebnis hattest und jeder sich dann den Mund darüber zerrissen hat, warum man irgendwie experimentierfreudig war, dann kommt man schon in dem Moment, wo man mal kurz überlegt, mache ich das nochmal? Aber am Ende...
Also du meinst jetzt die Spiele gegen Österreich?
Nee, genau. Im Spiel gibt es ja auch mal Situationen, wo du dann vielleicht einen Stürmer einwechselst für einen Abwehrspieler und dann kriegst du noch ein Tor und dann sagen alle, ja, es war zu früh, warum hast du es so früh gemacht? Und du weißt aber genau, es war mutig, ging aber gar nicht anders. Auf der anderen Seite, wenn der Stürmer dann das Tor macht, dann sagen alle, ja, super. Es ist halt immer, das sind ja Nuancen, die dann in der Berichterstattung oder in der Wahrnehmung deiner Entscheidungen entscheiden, ob das dann als positiv oder sehr negativ gesehen wird.
Was war deine mutigste Entscheidung als Trainer? Hast du einen im Kopf?
Also eine der mutigsten war tatsächlich mein allererstes Bundesligaspiel mit 28 Jahren in Bremen. Da haben wir in der ersten Elf, glaube ich, 6 gelernte Stürmer gehabt. Da haben wir mit Kevin Volland und Philipp Ochs, Nachwuchsspieler, im 3-5-2 auf den beiden Außenpositionen gespielt. Dann 2 echte Spitzen und noch auf der 10 eine Spitze, aber mit 5 Stürmern in der ersten Elf gespielt.
Ich weiß leider nicht mehr, wie das Spiel ausgegangen ist.
2-2. Ich weiß noch, wie die Aufstellung rauskam. Ich weiß, es war irgendeiner von Bremen dann natürlich, ich weiß es nicht mehr wer. Der hat zu mir gesagt, ja, wir kennen uns nicht, aber du bist völlig verrückt. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber war sehr lustig.
Wie kriegst du die Euphorie in die Mannschaft? Also, dass sie eben, so wie das erklärt hast, dass sie das nicht als Druck sehen, sondern dass sie wirklich das als Freude sehen, eine Heim-EM in Deutschland zu spielen. Funktioniert das bei allen?
Ja, es funktioniert bei allen. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ich glaube, es ist auch gar nicht schlimm, wenn man mal Druck spürt. Und es ist kann man, glaube ich, auch gar nicht verhindern, dass sie das mal spüren. Und es wäre auch unnatürlich, wenn sie es nicht spüren würden oder unnatürlich nur darüber zu reden, ihr dürft keinen Druck spüren. Am Ende, glaube ich, kriegt man die Druckkomponente viel weg. Damit, dass die Spieler genau wissen, was sie tun sollen, was sie zu tun haben, was ihre Aufgabe ist. Das ist schon mal ein Punkt, wenn du dich sicher fühlst mit dem, was du machst. Wenn du eine Sendung hast und dich gut vorbereitest, dann gehst du auch entspannt rein. Wenn du in Hektik ankommst und nicht gut vorbereitet bist, wird es schon unentspannter. Und ich glaube, das ist ein Punkt, vertraut sein mit dem Inhalt. Und dann natürlich auch eine gewisse Ruhe als Trainer ausstrahlen, Überzeugtheit ausstrahlen, dass man auch eine Idee hat, wenn, wie ich gerade gesagt habe, Plan A nicht funktioniert, dass man auch Plan B oder Plan C im Kopf hat, dass das funktionieren kann. Dann noch eine gewisse Art zu leben, zu lachen, auch während den Trainingseinheiten, dass das nicht alles nur bierernst ist und auch eben nicht immer von Druck zu sprechen oder von Scheitern zu sprechen, sondern davon zu sprechen, dass wir uns selbst begeistern wollen durch eine Art und Weise, wie wir spielen, dass das den Spielern Spaß machen soll, wie wir spielen und denen aufzeigen, was brauchst, dass ein Fußballspiel Spaß macht. Und wenn es Spaß macht, dann ist der Druck, die Druckkomponente schon deutlich kleiner.
Wie ist für dich dann so ein Tag? Also wir stellen uns vor, es ist der 13., du gehst abends ins Bett. Hoffst du dann, dass du gut schläfst? Ist es dir wurscht? Stehst du ein bisschen früher auf am 14.? Wann kommt der Energy Drink? Ist alles so wie immer eigentlich? Ist es ein normaler Fußballtag und alle drumherum?
Ich weiß noch nicht genau, ob es ganz normal wird. Also generell aus der Erfahrung raus, ich hatte schon das ein oder andere wichtige Spiel, dass ich vor dem Spiel generell gut schlafe. Nach dem Spiel eigentlich gar nicht. Das dauert ewig, bis ich einschlafe. Vor dem Spiel schlafe ich meistens gut. Bin generell kein Langschläfer, also ich stehe eigentlich immer früh auf. Der Energy Drink kommt dann im Bus auf dem Weg ins Stadion. Wird dann der Energy Drink geschlürft und hoffentlich der Benji kauft hoffentlich den richtigen, der uns dann auch zum auch als kleiner Baustein zum Sieg verhilft.
Also kleine Rituale helfen, finde ich.
Hm? Ja, ich hatte mal viele oder mehrere.
Ja, das
ein paar habe ich abgeschafft, aber der ist geblieben.
Also wie gesagt, wenn Eröffnungsspiel ist, in 8 Tagen bist du 266 Tage Bundestrainer. Was war das für eine Reise für dich? Gab es mal einen gebrauchten Tag oder so einen richtig gebrauchten Tag? Oder bist du da jetzt so ganz erfüllt durchgegangen?
Ich glaube, das Spiel gegen die Türkei und Österreich, das waren schon gebrauchte Tage, sehr gebrauchte Tage. Gar nicht so sehr aus persönlicher Sicht, weil ich natürlich schon, der Einfluss bis dahin, der ist natürlich nicht extrem hoch. Aber gerade so, was den Staff angeht, also die haben schon alle sehr leid getan nach diesen Spielen. Da war eine Stimmung tatsächlich, wie wenn es um Leben und Tod geht und nicht um ein Fußballspiel. Das fand ich sehr, sehr beängstigend irgendwie, so die Stimmungslage. War schon eine coole Reise bis hierhin, weil ich finde, dass wir beides erlebt haben. Sehr große Tristesse eben nach dem Österreich-Spiel und sehr viel Vorfreude, gerade nach dem Frankreich-Spiel. Von dem her gab es schon das Tal und auch den hohen Berg schon, den wir durchschritten haben und hochgegangen sind. Jetzt hoffen wir, dass wir oben am Berg bleiben und eine sehr, sehr gute EM spielen.
Mhm. Wie wichtig war und ist diese Rolle von Rudi Völler?
Ja, sehr wichtig. Er strahlt extreme Ruhe aus. Es ist nicht so, dass er jetzt jeden Tag 1000 Gespräche mit jedem führt, sondern er hat einfach eine sehr menschliche Art, ein extrem guter Typ. Ja, wie so eine Papa-Figur für auch mich als jungen Trainer, der mir die nötige Ruhe gibt. Ich verstehe mich einfach gerade auf menschlicher Basis extrem gut mit ihm. Und er ist natürlich auch ein Ruhepol mit viel Turniererfahrung. Jeder Spieler kann mit ihm reden und hat immer ein gutes Gefühl, wenn er auf Rudi Völler zugeht. Hat immer eine gute Anekdote, einen lockeren Spruch. Sehr, sehr angenehm.
Ich finde auch so beeindruckend, alle lieben Rudi Völler.
Ja, das stimmt.
Ist das ein Ziel? Also denkt man nicht manchmal so, also eigentlich möchte ich auch so sein wie Rudi Völler?
Das ist irgendwie ich glaube, das kann man nicht erarbeiten. Der ist einfach, er ist extrem offen. Er spricht natürlich mit allen Menschen, er macht mit allen Fotos. Er ist da extrem tiefenentspannt. Ich glaube, er ist das einfach auch gewöhnt, sein ganzes Leben über und hat das schon immer so gemacht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, er steigt aus dem Bus aus und alle jubeln und er drückt halt allen Leuten dann auch einen Spruch. Er geht dann nicht vorbei und geht rein, sondern er redet dann mit denen und er ist einfach sehr nahbar und ist ein ganz normaler Typ und ich glaube, das zeichnet ihn aus und deswegen liebt ihn tatsächlich auch jeder. Und jeder, selbst meine Schwester hat mal gesagt, sie will als Kind wollte sie immer eine Heißluftballonfahrt mit Rudi Völler machen. Ja. Ich habe Rudi schon gesagt, es kann sein, dass sie ihr das jetzt schenken muss, wo ich jetzt einen persönlichen Draht zu ihm habe. Dann hat er gesagt, ja, ist kein Problem, macht er dann. Und so, das würde er wahrscheinlich auch mit jedem anderen auch machen. Und so ist er halt.
Ja, ich weiß nicht, ob er in den Heißluftballon einsteige, um ganz ehrlich
zu sein. Ja, man muss mal gucken.
Bin ich mir sogar sicher, aber vielleicht sogar doch. Du hast ja auch gesagt, dass so ein Turnier eine Riesenchance ist, auch für die Kids. Ne? Also wenn jetzt die Euphorie da ist, dann melden sich mehr Kinder zum Kicken an. Dann haben sie wieder das Gemeinschaftsgefühl in diesem Verein, das baut Brücken. Da spielen Kinder zusammen aus unterschiedlichsten Kulturen. Ist das auch eine große Verantwortung oder eine große Chance?
Ja, das finde ich ist... Das ist für mich der größte Teil, den man in die Verantwortung schieben kann, was das Turnier angeht. Das Gleiche war auch bei der Basketball-WM. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Wir waren immer eine Nation der Vereine. Und das hat unser Land auch extrem stark gemacht, weil es einfach auch Menschen und Charaktere bildet, wenn du in einem Verein, egal was für ein Sport, das muss jetzt nicht Fußball sein, da bin ich total offen. Aber wenn du in einer großen Gruppe an Zielen arbeitest, bildet das Charaktere und bildet Werte. Und ich glaube, dass es uns sehr gut tun würde, wenn möglichst viele Kinder jetzt nach einer EM sich für Fußball wieder interessieren oder eben auch nach der Basketball-WM für Basketball interessieren oder für Handball, ganz egal, Eishockey. dass möglichst viele Kinder einfach auch irgendeinen Mannschaftssport machen, um sich einfach in ein Gefüge einzugliedern, weil nichts anderes ist dann am Ende eine Schulklasse, nichts anderes ist die Gesellschaft draußen, wo du ein Teil davon bist, aber eben nur ein Teil, aber auch deinen Teil in deinem Bereich leisten kannst und trotzdem links und rechts schauen musst, wie geht es den Menschen neben dir, was brauchen die vielleicht, was brauche ich von denen, du musst kommunizieren, du musst dich an gewisse Regeln halten, du musst versuchen, das Maximale für die Gruppe zu investieren und das Maximale für dich auch rauszuziehen. Es sind viele Dinge, die im Vereinsleben Menschen bilden, Charaktere bilden. Und das finde ich schon, das ist eine große Verantwortung, die wir haben, dass Kinder begeistert sind von diesem Sport, um möglichst danach wieder Teil von Vereinen zu werden. Ja, sonst, glaube ich, sind wir nicht verantwortlich für das Land, sondern nur für das sportliche Abschneiden der Fußballnationalmannschaft. Wir können, und das wissen wir, sehr positiven Beitrag leisten, dass es ein schöner Sommer wird. Das versuchen wir. Aber gerade was den Nachwuchssport angeht, glaube ich, ist es schon eine Verantwortung, der wir uns auch gerne stellen.
Wenn man sich an 2006 zurückerinnert, da strahlte Deutschland ja wirklich aus allen Ritzen. Also nicht nur wettertechnisch, sondern die Menschen waren begeistert von dem Land, die uns besucht haben. Unsere Mannschaft hat irgendwie begeistert. Also es macht mit den Menschen dann schon viel auch. Ne? Also
ja, absolut. Ist natürlich ein Sport, der sehr emotional ist, der interessiert, verfolgt wird von sehr vielen Menschen auf dieser Welt. Und ich glaube, diese gemeinschaftliche, ich sag mal, Party auf den Straßen, erstmal unabhängig vom Ergebnis, oft ist die größere Party ja vor dem Spiel, nach dem Spiel sind dann die einen traurig, die anderen euphorisch, aber vor dem Spiel, das hat schon viel vereint und hat Deutschland ein sehr gutes Licht gestellt und das erhoffen wir uns natürlich auch diesmal wieder.
Wie ist denn der Plan eigentlich? Ist jeder Tag schon so durchgetaktet? Nach dem Eröffnungsspiel, ihr habt ja eure Homebase, also wann passiert was, wie viel Freiraum haben die, sollen die auch mal rausgehen?
Ja, generell ist jeder Tag bis zum Ende der Vorrunde durchgetaktet tatsächlich. Ja, es gibt diverse Besuche von Politikern, mal Musiker, mal einen Mannschaftsabend, auch mal eine Aktivität außerhalb vom Fußball. Und das ist komplett durchgeplant bis Ende der Vorrunde.
Und sind da kommt Musiker zu euch in die Homebase. Genau,
sind aber gerne auch bereit, länger zu planen.
Okay, wer kommt? Kannst du uns das schon verraten?
Nein, das verrate ich nicht.
Und wenn so ein Scholz in der Kabine steht, ich meine, der Bundeskanzler, du hast ihn ja schon kennengelernt, auf einer Chefredakteurs-Konferenz. Konferenztreffen, wie auch immer. Habt ihr einen guten Draht? Das ist ein Fußballfachmann. Also wir hatten ihn ja gerade im Podcast. Er ist engagiert zumindest, bemüht, sagen wir es mal so.
Also er hat einen sehr sympathischen Eindruck gemacht und hat uns viel Glück gewünscht, als ich ihn getroffen habe. Er ist immer sehr streng bewacht von vielen Securities und hat natürlich jetzt nicht extrem viel Zeit gehabt, mit mir zu sprechen. Es war eher eine kurze Begegnung, aber ich hatte schon das Gefühl, dass er, dass er sich auch auf dieses Turnier freut und dass er uns die Daumen drückt. Und das ist ja dann schon mal sehr viel wert.
Zum Abschluss, worauf freust du dich am meisten jetzt in den nächsten Tagen, bis es losgeht und dann, wenn es dann losgegangen ist endlich?
Ja, zu Beginn oder jetzt die nächsten Tage auf dieses Kribbeln. Dass es dann am Freitagabend endlich startet und dass wir hoffentlich ein gutes Eröffnungsspiel machen. Und dann freue ich mich schon, einfach die Mannschaft zu sehen. Im Vergleich zu den vorherigen Turnieren, wie stabil sind wir jetzt? Wie stabil kriegen wir auch die Leistung der letzten Spiele ins Eröffnungsspiel? Und wie gestalten wir dann auch die EM? Da freue ich mich extrem drauf, die Mannschaft zu sehen, die Charaktere zu sehen. Es sind auch ein, zwei Spieler dabei, die jetzt noch nicht so extrem viel Erfahrung haben auf internationalem Niveau. Auch das wird sehr interessant. Ich freue mich tatsächlich, meine Mannschaft zu sehen. Natürlich dann auch hoffentlich viele freudige Gesichter in den Stadien, außerhalb der Stadien, aufgrund der guten Spiele. Aber aktuell ist die Vorfreude, die eigene Mannschaft in der Drucksituation zu sehen und eine große Überzeugung zu haben, dass sie da gut durchmarschieren, das ist der Punkt, der mich aktuell am meisten triggert.
Julian, wir wünschen dir super viel Glück, tolles Turnier. Danke. Und tolles Wetter und das ihr von den Fans durchs Turnier getragen werdet. Danke sehr.
Vielen Dank. Danke.
Das war Spielmacher. Spielmacher. Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.